glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir sind's wieder und wir suchen Antworten in Heiligen Schriften auf Fragen von heute. Und wir, das sind?
Jutta Lehnert, Theologin.
Und Katrin Wolf, Journalistin und Künstlerin. Und Jutta, ich wollte heute mal auf etwas kommen. Es gibt ja ganz viele so Sprüche aus der Bibel, die wir kennen. Oder eben Sprichworte, die wir heute tatsächlich noch benutzen. Eine, das kennen bestimmt auch noch viele, ist so, das ist ja eine richtige Hiobsbotschaft. Hiob war tatsächlich der Herr Hiob, oder? Das ist ein Kerl, der in der Bibel einiges zu erzählen hat, oder?
Ja, es gibt ein Buch Hiob. Den Hiob hat es historisch nicht gegeben, sondern dieses Buch ist eine Lehrerzählung. Aber ich fange mal ganz vorne an. Hiobs Botschaften, das sind also Nachrichten von großem Unglück. Also ein plötzlicher Tod eines Angehörigen oder ein großes Unglück wie jetzt, was wieder geschehen ist mit den Fluten, die viele Menschen in den Tod gerissen haben. Das nennt man dann Hiobs Botschaften, wenn man eine solche Nachricht erhält.
Also wenn das Schicksal wirklich bös zuschlägt?
Wenn es böse zuschlägt und einen unerwartet hart und ganz tief und schwer trifft.
Okay.
Und das nennt man Hiobs Botschaft.
Das ist eine Geschichte, die finden wir wo in der Bibel oder so?
Im Alten Testament.
Mhm.
Es ist eine Lehrerzählung. Also ich muss aber, um zu erzählen, worum es wirklich geht, müsste ich erstmal den historischen Kontext, also wann ist das Buch geschrieben und warum, erzählen. Sonst versteht man nämlich den Hiob falsch und er ist auch, selbst auch seine Reaktion auf die Hiobsbotschaften sind auch falsch verstanden worden. Da wird ihm nämlich in den Mund gelegt, als ihm gesagt wird, dass seine Söhne und seine Töchter alle tot sind, sagt er, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Herr.
Ja, das kenne ich, ja.
Und dann, damit wird der Hiob als ein Dulder, als einer, der das Schicksal einfach annimmt, dargestellt.
Ja,
der alles
Gott
annimmt.
Wird ja auch als einer, der einfach nimmt und
der,
gibt, wie
und Gott,
gerade
der
passt.
Ihm Unglück geschickt hat. Und so wird ein Gottesbild vermittelt, was nicht stimmt. Denn Hiob spricht an dieser Stelle, so muss man es sagen, er sagt nämlich wörtlich dann noch, es bleibe der Name des Herrn gesegnet. Und das ist ein Textauszug aus Psalm 113. Das heißt also, Hiob fängt in diesem Moment an, dem Psalm 113 zu beten. Und da steht aber als entscheidender Satz drin, der Herr hebt die Armen aus dem Staub, die Unterdrückten zieht er aus dem Dreck hervor. Und damit beginnt praktisch der Protest des Hiob. Hiob nimmt sein Schicksal eben nicht an. Aber ich muss das ganze Buch gleich ein bisschen erzählen.
Genau, du hast auch gesagt, wir müssen es erstmal auch in den Kontext der Zeit stellen. Was meinst du damit? In welcher Zeit sind wir denn überhaupt?
Wir sind im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus.
Ui.
Dieses kleine Gebiet, man kann eigentlich nicht sagen Staat, also Gebiet um Israel, hatte ja relativ selten politische Unabhängigkeit. Es war immer wieder umzingelt von anderen Mächten, ob das das Partherreich war oder griechische Mächte oder von den Ägyptern oder so. Und es war ein Moment in der Geschichte, da hatte das Perserreich Babylon überrannt und die aus Israel in die Verbannung damals geführt worden waren, die durften zurückkehren und hatten mit der Erlaubnis des persischen Königs Kyros durften die eine relative autonomische kleine Republik, ist zu viel gesagt, aber einen kleinen Landstrich konnten sie selbst verwalten, so ähnlich wie die Kurden heute.
Aha.
Ja, also Selbstverwaltung, eine kleine Unabhängigkeit für wenige Jahrzehnte.
Oder wie bei Asterix, da gibt's auch so
was. Ja, da gibt's auch sowas. Also jedenfalls für kurze Zeit. Man nennt das heute die Tora-Republik des Nehemia. Das heißt, dieses Volk versucht, nach den Regeln der Tora zu leben.
Okay, das ist dieses alte Buch der Juden, das haben wir schon gelernt.
Ja, und wo man also zum Beispiel gemeinschaftlich gleichberechtigt, man spricht davon auch egalitär, also gleichberechtigtes Leben und autonom. Und wo man versucht, seine Gottesvorstellung zu leben.
Das ist eigentlich knallmodern, oder?
Also ja,
Gleichheit und Freiheit.
Gleichheit und Freiheit,
klingt
ja
nach französischer Revolution.
Und das gelang immer mal wieder. Und es gelang in der Zeit so für, sage ich jetzt mal, 100, 150 Jahre lang, bis wieder die Mächte von außen wechselten. Und dann kam das Seleukidenreich. Und das ist stark hellenistisch.
Hellenistisch heißt griechisch.
Und wird dann diese ganze Ära sozusagen griechisch durchprägen. Das wird ein paar Jahrhunderte gehen und damit wird die Tora-Idee, die Idee, dass man anders leben kann, Gerechtigkeit versuchen kann im Namen Gottes, wird in die Opposition gedrängt, in die Minderheit gedrängt. Es wird sich so weit entwickeln.
Warte mal, da müssen wir vielleicht
zum Hellenismus muss ich was sagen.
Genau.
Der Hellenismus ist geprägt von einer Gottesvorstellung. Gott ist Schicksal. Also die Götter spielen mit dem Menschen.
Genau, lass uns einfach ruhig gerade sagen, Zeus.
Ja, Zeus.
Das hat man schon mal, der schleudert seine Blitze und
ja,
entführt
und hat Verhältnisse
und
mit den Menschentöchtern und man spielt, man versucht die Menschen, man spielt mit ihnen. Die Götter, der Götterhimmel der Griechen ist nicht genau das Gegenteil von dem Gott Israels, der auf Gerechtigkeit ja drängt und eine solidarische Lebensweise will, eine andere Gesellschaft.
Genau, das sind ja auch Götter, die selber ganz große Schwächen haben und gar keine Vorbilder oder so sind.
Na, genau, aber der Hellenismus hat zur Folge, dass Großgrundbesitzer entstehen, dass Bauern verarmen, dass Menschen in die Versklavung getrieben werden. Es wird die Geldwirtschaft wird installiert, also dass man für Profit jetzt plötzlich anbaut und nicht mehr nur für den eigenen Bedarf. Also es
also
wird
eigentlich
eine andere
entsteht
Gesellschaft.
Der Kapitalismus.
Ja. Also das ist jetzt ein bisschen schnell gesprungen, aber ich sag jetzt mal, es geht um eine profitorientierte Wirtschaft im Unterschied zu einer Bedarfdeckungswirtschaft, die die Tora-Republik will. Und da
mach es ein bisschen langsamer, weil Bedarfsdeckungswirtschaft ist ein Wort, was man sich auch mal kurz aus der Zunge zergehen lassen muss. Also wirklich, dass wir so viel anbauen, wie wir brauchen. Und wir haben ja zum Beispiel auch schon gesagt, bei Jubeljahren oder so.
Schuldenerlass.
Genau, und solche Dinge. Also Solidarität und nicht Gewinn. Okay.
Wir haben ja mit agrarischen Gesellschaften zu tun.
Das heißt Landwirtschaft.
Ja, und wenn dann plötzlich so ähnlich wie Trump, die Zölle, wenn dann plötzlich Abgaben kommen, dann muss ein Bauernbetrieb viel mehr produzieren als für den persönlichen Bedarf, sondern den Markt sozusagen auch bedienen. Es wird so weit gehen, dass irgendwann im Jahre 197 sogar ein Götterbild des Zeus in den Tempel gestellt wird. Und damit ist Jerusalem eine komplett hellenistische Stadt. Also die Idee der anderen Gesellschaftsformation ist damit vorbei. Okay. Aber gehen wir mal zurück noch in die Anfänge.
Genau, weil was
und
hat
da
das
entsteht
alles
dieses Buch
mit Hiob zu tun?
Was hat das mit Hiob zu tun? Denn das Buch Hiob fängt an mit einer ganz merkwürdigen Rahmenerzählung und die kann nicht hebräisch sein, die kann nicht biblisch sein, sondern da merkt man schon, hier ist schon griechischer Einfluss, wird geschildert. Und zwar, der Gott im Himmel trifft sich mit Satan und sie verabreden, den Hiob in Versuchung zu führen. Und Gott überlässt dem Satan das freie Spiel. Du kannst Hiob antun, was du willst. Ich will Hiob prüfen, ob er gottesfürchtig ist. Ja?
Wo kommt denn der Satan plötzlich her?
Ja, das ist eine Rahmenhandlung, um zu sagen, im Grunde genommen haben wir es in dieser Geschichte gar nicht mit dem Gott Israels zu tun, sondern mit dem griechischen Gott.
Ah, ja.
Er spielt mit Hiob und das würde niemals... Der Gott der Juden würde niemals mit Menschen spielen. Also hier haben wir schon eine griechische Idee.
Aber lass mich mal bitte kurz überlegen. Irgendwie Gott und der Satan schließen eine Wette und Spiel mit einem Menschen. Goethe hat also famos abgeschrieben.
Ja, ja. Es hat was Faustisches. Es hat etwas Faustisches. Und das erste Unglück, die ersten Hiobsbotschaften, die also den Hiob treffen, sind eben der Tod seiner Kinder. Und dann treffen sich Gott und Satan nochmal im Himmel, auch unvorstellbar, und sie lachen und sagen, und Gott gibt praktisch Satan den Freibrief und sagt, du kannst ihm doch mehr antun. Und damit wird hier praktisch voll mit Aussatz, er sitzt nachher in einem Ascherhaufen, er verliert Hof und Gut und Rinderherden und Schafherden und alles verliert er.
Seine Frau verhöhnt ihn.
Nein, das stimmt so nicht. Also das wird immer so übersetzt, aber es ist eine Fehlübersetzung. Aber das ist eine Geschichte, die müssen wir uns genauer anschauen. Da brauchen wir eine Stunde, um zu erklären, dass die Frau hier falsch dargestellt wird. Okay. Sondern sie rät eher zu sagen, dann füge dich doch in dein Schicksal. Aber das ist genau das, was Hiob nicht tut. Er sagt eben nicht, Gott, der Herr sei gepriesen, sondern er fängt seinen Protest an. So, und dann geht die Geschichte, das geht über 40 Kapitel, man erträgt es kaum, man kann es kaum am Stück lesen. Aber jetzt kommt eine interessante Sache. Er sitzt also in seinem Kummer und seiner Not im Aschehaufen. Und da kommen drei Freunde ihn besuchen. Das sind drei Theologen. Die werden auch ausgewiesen als man merkt das nachher, die diskutieren mit ihm. Aber das Erste, was sie machen, und das finde ich eigentlich die schönste Geste, sie sitzen eine Woche lang neben ihm und trauern mit ihm und halten den Mund. Also das sagen
also
wir
das
gar
ist,
nichts.
Sollte man sich als Freund merken, oder?
Es gibt Situationen, in denen verschlägt es einem ja auch die Sprache.
Ja, und keine also, Ratschläge, sondern
keine
einfach mal
Worte. Ja, also
die Klappe
so billig,
halten.
Billige Trauerrede oder sowas. Das, also sie sind erstmal still. So. Und dann geht es über 30 Kapitel lang, diskutieren sie, was könntest du, Hiob, falsch gemacht haben, dass Gott sich so an dir rächt. Hast du nicht eine Schuld auf dich geladen? Und der Hiob prüft sich und immer wieder geht das hin und her. Und er sagt nein. Und er wird wirklich ausgelacht. Er war ein rechtschaffener, ein geradliniger Mann, sogar für seine Kinder. Falls sie irgendetwas falsch getan haben, hat er den Armen geschenkt. Also er war ein ganz, er sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Die diskutieren das, wie gesagt, 30 Kapitel lang.
Aber das ist natürlich ein ganz spannender Moment, finde ich, dieser Punkt, bin ich selber schuld?
Habe ich etwas getan, dass es Gott den Zorn, dass ich den Zorn Gottes auf mich, das ist ein uraltes Symbol, was aus dem Buch Hiob ja übernommen wird, ne? Das fragt man sich ja oft. Aber Hiob ist reiner Seele.
Ist das so, Jutta, wir haben mal übers Beten gesprochen und da war ja irgendwie auch so dieser Moment, sich selber auf den Grund gehen, sich selber wirklich hinterfragen. Ist das ein Prozess, also wenn du sagst, dass Hiob sich, also dass er sagt, ich bin nicht schuld, er prüft sich aber wirklich, also er sagt das ja nicht einfach so hin.
Nein, er prüft sich über Kapitel auf jeden Einwand einer seiner Freunde, die sind sehr unterschiedlich. Sagt er immer wieder nein. Und er sagt dann immer wieder, Gott hat sich für mich in etwas Schreckliches verwandelt. Also er legt gegenüber Gott Protest ein. Er sagt, das kann nicht Gott sein. Ja? Und das ist etwas, das können wir uns heute kaum vorstellen, zu sagen, Gott hat Unrecht an mir getan. Also ich fordere Gott heraus. Das, was ich als Gott kennengelernt habe, gütig, barmherzig, gerecht, er hat sich mir gegenüber als ungerecht erwiesen. Das sagt Hiob. Und darum geht's in der Geschichte, zu sagen, nein, also so ist Gott nicht. Gott spielt nicht mit den Menschen. Gott ist gerecht und ich habe Gutes getan und ich empfinde mich als von Gott ungerecht behandelt. Das macht er in allen möglichen Varianten.
Aber ich meine, mit Gott sozusagen in die Diskussion zu gehen und an Gott zu zweifeln, also man kann es auch hochmütig nennen.
Nein, das ist richtig. Das Buch wird nachher sagen, und so geht die Geschichte dann weiter, als die drei Freunde fertig sind, taucht dann noch einer auf, dann geht es nochmal theologisch
weiter. Wir sind ja dankbar,
weiter.
Dass du diese 32 Kapitel für uns gelesen hast.
Es ist wirklich schrecklich zu lesen. Der dann sagt, also zum auch eine Aussage, Gott wollte dich nur auf die Probe stellen, ob du wirklich treu ihm bist. Ne? Und auch da hat Hiob eine Erwiderung und sagt, ich bin ihm treu, ich habe immer vertraut. Ich habe bei allen keinen Zweifel an ihm gehabt, ganz egal, also ich bin treu gewesen. Und danach fängt Hiob an, direkt mit Gott zu sprechen. Er legt also einen scharfen Protest ein und sagt, Du bist nicht der Gott, den ich kennengelernt habe. Was bist du für ein Tyrann? Ja, also du bist ungerecht. Und da merkt man plötzlich, worum es in dem Buch geht. Also hier stehen zwei Gesellschaftsformationen und zwei Gottesvorstellungen gegeneinander. Und Hiob verteidigt den Gott Israels. Er sagt, nein, der Gott, an den ich glaube, ist gerecht und gut. Er hat mich uns allen zu gerechten und guten Menschen machen wollen und wir sind ihm gefolgt. Und wir lassen uns nicht von einer anderen Gottesidee in die Irre leiten. Wir lassen uns nicht in ein profitorientiertes System. Wir lassen uns nicht das Recht des Stärkeren verleiten. Das machen wir nicht. Wir lassen das nicht zu. Wir bestehen darauf, bei unserer Idee von Gesellschaft, bei unserer Idee von Gottesvorstellung. Und das finde ich aktuell an dem Buch. Also zu sagen, wir halten trotz, obwohl die ganze Welt rundum ja schon hellenistisch geprägt ist und es ja fast schon verloren ist. Also Das scheint, wird mächtig werden. Also die Profitgier wird überhand nehmen. Das Lügen der Menschen untereinander wird zunehmen. Wir halten dagegen, halten wir fest. Ich habe übrigens der Leitspruch der Familie Scholl, ich habe den nochmal in Meisenheim, an einem mittelalterlichen Haus war er ganz groß angemalt.
Sag, wer die Familie Scholl?
Familie Scholl waren die Eltern von Hans und Sophie Scholl, die ja im Widerstand von den Nazis hingerichtet wurden. Zwei junge Studierende. Und die Familie hatte als Leitspruch, allen Gewalten zum Trotz sich erhalten. Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten.
Zum Trotz soll das überhaupt.
Genau, ist ein mittelalterliches Wort für Trotz. Also alles, was sich mächtiger darstellen will, was Überredungskünste aufbringen will, was uns verwirren will, allem dem zum Trotz erhalten wir unsere Linie, unsere Solidarität mit den Menschen, unsere Leitempfindlichkeit. Im Grunde genommen geht es ja um die Leitempfindlichkeit, denn die Großgrundbesitzer triumphieren über die kleinen Bauern, die sie ins Elend treiben. Ne? Also das ist ja ein Zynismus. Mhm. Nein, dagegen halten wir die Leitempfindlichkeit offen.
Du hast ja gesagt, es ist eine Lehrgeschichte. Wie geht's denn dann weiter mit Hiob, wenn er quasi mit Gott in die Diskussion tritt?
Ja, also am Schluss, Gott fährt alles auf, wie so ein großer griechischer Zeus.
Da sind die ja immer besser als Netflix.
Toll, erzählt über mehrere Kapitel, erzählt er dann, was er alles kann. Er hat die Welt geschaffen und er kann die Himmel bewegen.
Ich bin der Größte.
Er fährt alles auf. Und dann sagt er hier, weiß ich, dass du das alles kannst. Was erzählst du mir hier? Und du bist trotzdem nicht gerecht. Mir gegenüber nicht. Ich fordere Gerechtigkeit ein. Und da knickt Gott ein und sagt, Hiob, du hast recht. Du hast völlig recht. Du hast Recht darauf zu bestehen und zu sagen, ich bin der falsche Gott. Ich erweise dich jetzt als der Gott, als der ich wirklich bin.
Und er wechselt sozusagen dieser griechische Gott in den israelischen.
Er wechselt in den Gott der Judenheit über und sagt, Hiob, du hast völlig Recht gehabt. Deine drei Freunde haben dummes Zeug geredet als Theologen. Und das finde ich lustig in der Geschichte. Und du hast Recht behalten. Und danach erhält Hiob alles doppelt zurück, was er verloren hat. Also doppelt so viele Schafe, doppelt so viele Rinder und so weiter.
Und die Kinder leben wieder.
Und die Kinder leben, werden, er bekommt wieder Kinder. Und das Interessante an der Geschichte ist, die Verhältnisse ändern sich. Also jetzt plötzlich erben auch die Töchter. Die Töchter werden plötzlich mit Namen genannt und sie bekommen das Erbrecht. Also im Grunde genommen wird auch diese Gesellschaft jetzt
In die Moderne
wird gerechter noch als die vorherige, wo ja die Töchter nicht erbberechtigt waren.
Wow.
Also das ist eine Lehrerzählung, um zu sagen, es lohnt sich, an diesem Gott, an dieser Gesellschaftsidee festzuhalten. Es lohnt sich, den Protest durchzuhalten. Es lohnt sich, auf Gerechtigkeit zu bestehen, auf Güte, auf Solidarität. Es lohnt sich einfach. Das ist einfach eine Lehrerzählung. Und der Hiob ist aber ein verkannter, also in der Welt, ich würde immer sagen, das ist der missbrauchteste Satz der Bibel, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Herr, das ist so unterwerfen unter sein Schicksal.
Es ist auch Gott in falsches Licht.
Und das ist Hiob gerade nicht, das ist Hiob gerade nicht.
Ja, ja, das ist auch Gott in falsches Licht zu setzen, als würde er spielen. Aber ich finde, du hast sehr viel Licht ins Dunkle gebracht. Es ist eine super spannende Geschichte, die allerdings, das muss ich sagen, finde ich, viele Fragen aufwirft. Denn alleine, du hast gesagt, Gott spricht mit dem Teufel. Und da wollen wir beim nächsten Mal noch genauer hinschauen, wer dieser Teufel denn eigentlich ist, mit welcher Funktion er vielleicht auch immer wieder eingesetzt wird. Denn das ist ja etwas, du hast gesagt, diese Geschichte vom Hiob ist mega aktuell. Ich glaube, der Teufel ist auch ganz schön aktuell unterwegs und da wollen wir weiter nachfragen. Deswegen bleiben wir auf jeden Fall neugierig und für heute sagen wir herzlichen Dank.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.